ARD. Urban Pop. Musiktalk mit Peter Urban.
Das habe ich oft erlebt. Ich habe ihn ungefähr 5 oder 6 Mal interviewt. Der hatte oft gar keine Lust, seine Platte zu promoten. Was die Plattenfirma ja natürlich eigentlich vorhatte, indem sie ihn da geholt hatte zum Interview.
Jackson Browne, das ist das Thema heute bei Urban Pop Musik Talk mit dir, mit Peter Urban. Hi Peter.
Hallo Oke.
Das ist der zweite Teil über die lange musikalische Karriere von Jackson Browne, über sein Leben, über sein Werk, kann man sagen. In einem ersten Teil haben wir schon ausführlich gesprochen über seine Anfänge, Ende der 60er Jahre sogar schon, und über die großen Alben der 70er Jahre, über Running on Empty zum Schluss, aber vorher auch schon über The Pretender, Late for the Sky, For Every Man und die Dinge, die davor stattgefunden haben. Wir steigen jetzt eben ein, Ende der 70er Jahre, wo ja die Karriere von Jackson Browne eine sehr erfolgreiche war, aber dann hat sie ja noch einen ganz anderen Dreh bekommen, den man vielleicht gar nicht so erwartet hatte. Hast du das erwartet, als du dann das in den 80er Jahren gehört hast von ihm, erstmal allgemein gefragt?
Also nicht direkt, aber dass er politisch, sozial engagiert war, war schon vorher klar, weil er und die anderen Musiker waren immer sehr involviert in Benefits-Konzerten für Umwelt, für Umweltschutz und fing nun auch aktiv zu werden, auch im Kampf gegen die Atomkraft. Gründeten zusammen, also mit Bonnie Raitt und Graham Nash, die Organisation MUSE, Musiker für den Umgang mit sicherer Energie, heißt die Abkürzung. Und daraus entstand dann die Bewegung No Nukes, die Konzerte, die 1979 veranstaltet wurden in New York, die ganz, ganz, ganz wichtig und wesentlich als Monument waren für Hallo Musiker, können und wollen was bewirken. Die möchten auch das Publikum, das sonst nur zu ihren Konzerten kommt wegen der Stars oder der Musik, wollen sie auch darauf hinweisen, es gibt Probleme eben in der Zerstörung der Umwelt oder eben auch mit Atomkraft, die damals auch ein Thema war in den USA. Es gab diverse Unfälle.
An Harrisburg beispielsweise,
genau, ja. Genau, also Three Mile Island, und es gab auch eine Whistleblowerin, starb unter obskuren Gründen. All diese Dinge kamen gerade in der Zeit zusammen, und da sagte Jackson Browne und andere Musiker sagten, also auch Bonnie Raitt, die beiden waren die Hauptinitiatoren, wir müssen was machen. Wir machen jetzt mal was und stellten ein Konzert auf die Bühne, das in New York im Madison Square Garden, aber es wurden dann sogar 6 Konzerte, weil immer mehr Musiker sich meldeten, mitmachen wollten, und dann hatten sie also eine große Menge von Stars. Springsteen wurde angesprochen und spielte, ein Abend war Tom Petty der Hauptstar, dann die Doobie Brothers, James Taylor und selbst Crosby, Stills, Nash, die damals wie üblich zerstritten waren. Da rief Graham Nash dann die anderen an, hört mal zu Jungs, hier gibt's einen Anlass, da können wir mal unsere Egos beiseite stellen, und prompt traten sie dann gemeinsam auf. Und das alles ist auf einem großen, großen Dreifachalbum enthalten gewesen, das sehr, sehr prominent veröffentlicht wurde. Ein Film wurde gedreht von diesem Ereignis. Also das fand schon extreme Aufmerksamkeit.
In the morning, when I closed my eyes, you were sleeping in paradise. And while the room was growing light, I was holding still with all my might. Oh, what if it's true? Oh, what my heart says. Oh, what'll I do? What if this feeling becomes hard to part?
Und hat dann allerdings Jackson sehr beschäftigt die nächsten Jahre, weil wie üblich bei solchen Sachen kannst du es niemandem recht machen. Also es gab Kritik von den sogenannten Journalisten, die dann sagten, warum sollen sich Musiker überhaupt über solche Dinge äußern? Haben die nicht was anderes zu tun? Und dann mussten sich Jackson Browne und die anderen mussten sich immer rechtfertigen, warum sie nun auch mal das ausdrücken, auch verbal ausdrücken, was sie beschäftigt. Und auch die Frage kam dann ständig, ja, können denn Musiker Politiker sein? Sollen sie solche über Sachen überhaupt reden? Und dann kommt natürlich die Antwort, nein, wir sind keine Politiker. Wir können die Dinge auch nicht so richtig ändern, aber wir können aufmerksam machen. Wir können das sagen, was wir denken. Das tun wir auch, wenn wir Songs schreiben. Da äußern wir auch, was wir denken. Also insofern können wir das auch bei politischen Dingen machen. Und bekam aber auch Vorwürfe von der Aktivistenseite. Da kam der Vorwurf, es wäre nicht genug Geld zusammengekommen, weil die Kosten so hoch waren. All diese Stars. Da kommen natürlich die Vorwürfe, die Stars machen das doch nur aus ihrem Ego und wollen sich irgendwie beweisen, dass sie eben auch sozial denken und in Wirklichkeit ja das gar nicht ehrlich meinen. Oh, das sind immer diese zweischneidigen Vorwürfe, die wirklich dich fertig machen. Und das hat Jackson Browne, der ein sehr ernsthafter Mensch ist, der das alles an sich ranlässt, das hat ihn absolut fertig gemacht. They went flying. Feathers once so fine grew torn and tattered, and in the end they traded their tired wings for the resignation that living brings, and exchanged love's bright and fragile glow for the glitter and the rouge, and in a moment they were swept. In meinem ersten Interview, das ich mit ihm gemacht habe, 1982, da war er hier im Stadtpark und da habe ich lange mit ihm geredet und das war das Hauptthema des Gesprächs.
Ja, okay.
Da hat er nur noch darüber geredet, wie die Anti-Atomkraft-Bewegungen in den USA geärgert hätten, dass nicht nur Geld zusammengekommen ist, haben Vorwürfe gemacht, dass das alles zu luxuriös gewesen wäre und dass der wahre Anlass nicht gefeatured worden wäre, was totaler Blödsinn ist. Die haben trotzdem noch extrem viel Aufmerksamkeit bekommen und da musste sich Jackson Browne dann rechtfertigen. Und er sagte am Ende ich wollte gar nicht so viel darüber reden, aber irgendwie, ich bin jetzt nur noch drauf gekommen, bin ganz schlechter Laune und so. Also es hat ihn absolut angefasst, noch 2 Jahre danach oder 3 Jahre danach. Mhm. Und dann hat er auch noch gesagt, dass die europäische Friedensbewegung und Anti-Atomkraft-Bewegung ein großer Einfluss in Amerika wäre. Also das kam ja in Deutschland und in Europa auch auf damals. Und wir wären dann also große Vorbilder gewesen. Also das sagte er dann auch in diesem Gespräch, in dem es wieder hauptsächlich um sowas ging. Das habe ich oft erlebt. Ich habe ihn ungefähr 5 oder 6 Mal interviewt. Der hatte oft gar keine Lust, seine Platte zu promoten, was die Plattenfirma ja natürlich eigentlich vorhatte, indem sie ihn da geholt hatte zum Interview, sondern da hat er erzählt über seine persönlichen Dinge, die er wichtig findet, eben Zerstörung der Umwelt und später dann Nicaragua, die Rolle der USA, Reagan und so weiter. Reagan, ein sehr, sehr beliebtes Thema damals unter Musikern, auch von Don Henley zum Beispiel. Und ja, das kam alles in dieser Zeit, aber es war schon angelegt in großen Songs der 70er. For Every Man ist ein sozial engagierter Song. Before the Deluge kannst du auch interpretieren vor dem Untergang der Apokalypse, vor einem Atomfall. Den Song kannst du auch genauso interpretieren, den wir in der ersten Folge besprochen haben.
Insofern bleibt er ja bei sich und er bleibt dann auch glaubwürdig. Die Platte, die 1980 rauskam, heißt Hold Out. Da ist nicht so viel davon zu hören. Es muss jetzt auch nicht jedes Mal sein. Er hat auch ja mit anderen Sachen befasst in der Zwischenzeit. Er hat ja, ich glaube, für Warren Zevon produziert.
Er hat 2 Alben produziert, genau. I saw a werewolf with a Chinese menu in his hand, walking through the streets of Soho in the rain. He was looking for the place called Lee Ho Fooks. Gonna get a big dish of beef chow mein.
Und für David Lindley ebenso. Genau. Also er hatte auch dann ja Verbindung und hatte auch genug zu tun. Davon abgesehen, haben wir ja schon im ersten Teil erzählt, durch den Tod seiner Frau ist er auch Vater eines Sohnes gewesen, hat sich auch um den bemüht, ist auch aber auf große und lange Tourneen gegangen immer wieder.
Genau.
Also so ist es jetzt irgendwie nicht, dass man da denkt, wo ist die nächste Platte irgendwie nach ein paar Jahren. So ist es irgendwie auch nicht gewesen. Hold On war kein großer Erfolg, oder doch?
Doch, kommerziell war es ein Riesenerfolg, aber künstlerisch irgendwie nicht. Es war ein Nummer-1-Album, glaube ich sogar. Also es war wirklich ein großer Erfolg. Ich fand nun enttäuschende Songs drauf. Boulevard oder so. Es waren mal so Klischee-Songs, so Mainstream-Songs. Ein ironischer Song war drauf, Disco Apocalypse. Das war also so ein Song, der einerseits musikalisch Disco-Musik zitierte und da wusste man nicht, findet er das nicht auch vielleicht wirklich gut? Also die Nummer, eigentlich mache ich mich lustig drüber, aber auf der anderen Seite, ach, ist doch ganz schön, auch mal sowas zu machen, weil du musst dir vorstellen, diese Singer-Songwriter, die immer da mit ihrer Gitarre da sitzen, waren nun mittlerweile in eine Zeit gekommen, die Punk-Bewegung war passiert, da wurde nur Krach gemacht, da wurde nur provoziert und die Disco-Bewegung war gekommen. Auf einmal waren sie nur am Tanzen alle. Also diese Dinge, wirklich sensible, intensive Musik auf der Sinnsuche zu machen, war gar nicht mehr en vogue, sondern es war eigentlich der große kommerzielle Mainstream war Tanzmusik oder Krach machen. Oder dann es gab dann New Wave bald, diese ganzen New Wave Bands und da fühltest du dich als Gitarre spielender Singer-Songwriter manchmal schon ein bisschen verloren. So nach dem Motto, wo ist jetzt mein Platz in dieser Welt? Habe ich noch einen?
Side streets in the avenue, there be sisters walking two by two. Their dresses and their shoes are new, but their hearts are weary through and through. And it's a long way to the light of day, while the jukebox and the rain.
Das merkst du auch an der Art der Produktion. Hier fängt nämlich bei Jackson Browne auch an, diese Todsünde der 80er Jahre. Die Produktion von vielen Synthi-Drums, Synthesizer, es klingt künstlicher.
Es klingt klirrt ein bisschen.
Klirrt, es ist bewusst kommerziell gemacht. Du merkst, hier geht der Stil ein wenig verloren. Hier ist einfach wichtig, dass es knallt, dass es laut ist,
man denkt,
dass es
sagen,
im Radio funktioniert.
Genau, er will sagen, ich kann das übrigens
ich
auch.
Ich kann das auch, ja. Und trotzdem, auf dieser eigentlich nicht so guten Platte Holdout sind zwei seiner allerbesten Werke. Und zwar einmal ein Song Of Missing Persons. Es ist ein Song über seinen Freund Lowell George, der im Jahr 79 gestorben war. Heroin, Alkohol, man weiß die Gründe nicht genau. Viel zu früh, der Mann war, glaube ich, Anfang 30. Also es war eine Tragik. Und dieser Song, der geht an die Tochter von Lowell George, Inara, die später eine sehr erfolgreiche, bekannte Musikerin geworden ist.
Father was around her. He played that rock and roll. A leaper and a bounder down to his gypsy soul. The music was his angel, and sorrow was his star. And those of us who follow might hope to reach as far. They're walking slow in Houston, speechless in D.C. And there's no children will revive her. see the sun. She almost knew that unison, but the singing stopped too soon. And now she shares the silence with a man up in the moon. To speak of missing persons, tonight there's only one. And we all carry with us what the man's begun. And you can sing.
Handelt nun davon, ich schreibe über deinen Vater, und ein ganz liebevoller Song an die Tochter, dass sie ihren Vater als den im Gedanken halten soll, der wirklich er war, dass er ein liebevoller, sehr, sehr sensibler, toller Musiker und Mensch war. Ein wunderbarer Song, wirklich. Und das Komische ist, Inara George, es gab große Sorgen, dass die, weil Lowell George und Little Feat hatten ihr Geld verballert, hatten auch nie so Geld verdient. Dann haben andere Musiker, zum Beispiel ein berühmter Country-Sänger, hat einen Song von ihm aufgenommen. Und dieser Song kam in die Top 5 der Single-Charts. Und dieser Song finanzierte praktisch das gesamte Studium der Tochter von Lowell George, Inara George. Und das finde ich also auch so großartig, dass also andere Musiker diese Songs aufgenommen haben und dadurch auch wirklich also auch ein Leben finanziert haben. Und das zeigt auch die Kameraderie. Und außerdem war der Song auch gut. Ich glaube,
ja, aber das ist eine tolle Geste natürlich.
Tolle Geste ja, auch. Ja. Und der zweite große Song auf diesem Album ist Call It Alone. Den Song, den hatte er mit David Lindley zusammengeschrieben, Jackson Browne. Da geht es um, was kostet die Liebe? Ist es was man besitzt? Oder kann man sich nie sicher sein? Ist es nur was man sich ausgeliehen hat?
Oh, what if it's true? Oh, what my heart says. Oh, what'll I do? What if this feeling comes hard to part with. You were meant to play your part in the design of a desperate heart. And while you gave your love to me, I was betting I was getting it free. Oh, if I'd only known. Oh, heart cost. Oh, can we call it alone?
Er sagt selbst, einer seiner schönsten Songs. Eine wunderbare Melodie und ein sehr schöner, sensibler Text.
Mit David Lindley verbindet ihn ja, haben wir ja schon im ersten Teil erzählt, eine lange Partnerschaft musikalischer Art, schon ab Anfang, Mitte der 70er Jahre. Und wir haben ja auch da schon gesprochen über diese Art, ja, sagen wir mal, von Tourleben, Exzess der Nähe zu Drogen, zu der David Lindley offenbar nie irgendwie, der da keine Bock drauf hatte.
Der sagte immer, lass das endlich sein.
Ja, interessant, finde ich, wie so ein Gegengewicht.
Ganz, ja, ganz, ganz irre. Und irgendwann hat es dann auch, Jackson Browne sagt er selbst dann wohl eingesehen, und wirkte dann auch immer sehr straight und absolut. Als ich ihn dann kennenlernte, wirkte er überhaupt nicht irgendwie wie jemand, der in der Nähe von sowas wäre. Also ich habe ihn ja erst 82 kennengelernt und immer wieder dann getroffen.
82 gibt es auch noch einen Filmsong, den er geschrieben hat, der ein ziemlicher Hit wurde, der aber nicht auf den Alben drauf ist. Der heißt, viele kennen sich ja auch, Somebody's Baby.
Ja, das war so ein richtig kommerzieller Hit, ne? So ein richtiger Song, so ein bisschen leichtgewichtig. Ja, ich will auch mal ein bisschen so Somebody's Baby sein oder so.
Das ist von so einer Teenie-Komödie, die heißt, ich kannte den Film in der Tat nicht, Fast Time at Richmond High.
Ja, Richmond High, genau.
Der ist mit
Sean Penn.
Sean Penn, sehr jung. Sean Penn, Forest Whitaker spielt mit Jennifer Jason Lee, ist es wie so eine Teenie-Komödie eben, eine Highschool-Komödie. Genau. Gibt es eben auch. Ich habe in einer dieser Zeitschriften gelesen, er hätte dazu gesagt, er hätte noch nie über so wenig einen Song geschrieben.
Und so viel Geld verdient.
Ja, vermutlich. Also das finde ich schon auch eine sehr lustige runter. Ja. Ich meine, es ist nicht so, dass es nicht Spaß macht, das zu hören, weil er kann auch das, aber es ist ja nicht sein Kern,
sagen wir mal, Auftrag. Genau, sein Kerngeschäft.
Kein sehr Kerngeschäft. Er wird ja nochmal Vater. Er hat
eine neue Frau kennengelernt, eine Australierin. Und Lynn heißt sie, Lynn Sweeney. Und einen neuen Sohn, Ryan heißt der, die er aber heiratet und dann bald danach wieder verlässt. Es ist wohl auch ein sehr, sehr temperamentvolles, abenteuerliches Liebesleben gewesen bei ihm. Für Daryl Hannah, die bekannte Schauspielerin. Die Blonde, die aus diesen ganzen berühmten Hollywood-Filmen zu sehen ist, die wurde nun seine Frau, erst Freundin, Verhältnis, Affäre, dann haben sie auch geheiratet später. Ja, er war dann natürlich auf einmal auch, wenn man bei der Oscar-Verleihung zu sehen, ne, im Smoking und so mit Daryl Hannah
also
an der
so
Seite.
Es hatte schon Glamour dann auch. Ja. Es war schon auch ein Glamour-Paar in der Zeit. Da muss man schon sagen, also ab Anfang, ich glaube, weiß ich nicht, wie viele Jahre die zusammen waren, auf jeden Fall von Anfang der 80er bis Mitte der 90er.
Also sie waren ungefähr so fast 10 Jahre zusammen. Das ist ja auch so ein Sonderfall, ne, Daryl Hannah, die dann auch, darüber hat er dann ein ganzes Album geschrieben, da kommen wir dann nachher noch dazu. Aber um das noch kurz zu sagen, die natürlich heutzutage verheiratet ist mit Neil Young. Die eigentlich auch einer der Gründe ist, warum Crosby, Stills, Nash und Young nicht mehr zusammengespielt haben nach des 2013, 14, 15, weil Crosby seinen Schandmaul nicht halten konnte, weil Crosby ist ein Freund von Jackson Browne und hat dann so kommentiert nach dem Motto, ach Gott, da ist die Tante ja wieder, weil sie auf einmal mit Neil Young auf einmal auftaucht und er sagte, das typische Bild, ne? Sie nimmt irgendjemandem die Frau, den Mann weg und setzt sich ins gemachte Nest. Das ist so ein Image hat sie bekommen. Ja, wer weiß, ob es so wahr ist oder nicht.
Wissen wir nicht. Und auf jeden Fall ist sie, Neil Young hat Peg verlassen, seine langjährige Frau.
Genau.
Aber davon abgehen.
Und Crosby konnte auch sein Maul nicht halten so. Und das wurde leider bis zu dem Tode nicht wieder geklärt, weil er sich auch zu Graham Nash, neuer Frau, so geäußert hat. Also insofern eigentlich traurig, aber ja.
Wir bleiben mal kurz bei Daryl Hannah, weil die spielt nämlich in einem Video mit. Und Tender is the Night ist der Song. Ein großer Hit wurde das auch.
Genau.
Man machte eben auch Videos zu der Zeit.
Ja, das war das Album, das war 83, ne?
Ja.
Auch ein schwaches Album, muss man mal ganz ehrlich sagen. Dieser Titelsong Lawyers in Love, ja, Rechtsanwälte, die auch Liebe in Liebe sein können, da geht's eigentlich so um die Welt des Consumers oder das moderne Zeitalter, dass also jetzt auf einmal nicht mehr die großen Ideale sind, sondern auch Rechtsanwälte haben Bedürfnisse. Das klingt sehr nach Springsteen, ganz ehrlich gesagt. Auch durch Piano
und
so.
Das klingt wirklich nach Springsteen. Du hast total recht.
Ja, total.
Ich finde, dass Bands, Musikerinnen, Musiker aus den 70er Jahren in den 80ern nochmal so auch weit ihren Erfolg weitertreiben konnten, das gibt es mit gibt es natürlich bei Springsteen oder bei Fleetwood Mac oder sowas und auch bei den Eagles natürlich, aber so selbstverständlich ist das eigentlich gar nicht, weil das ja schön auch musikalisch eine neue Zeit ist irgendwie, ne?
Ja, aber da kannst du bei Springsteen sagen, der hat es ja durchgezogen in seinem Stil und sehr persönlich. Bei Jackson merkst du leicht stilistische Veränderungen, eben auch, weil seine Platten auf einmal nicht mehr so gut verkauften. Also Lawyers in Love war dann schon nicht mehr so erfolgreich. Und das ging dann in der Art und Weise so weiter und da merkt man schon das Bedürfnis, ey, ja, wir müssen jetzt mal wieder einen Hit haben oder irgendwie solche Gedanken kommen dann auch bei den Plattenfirmen auf. Da kann auch jemand wie Jackson Browne mit so einer großen Vergangenheit sich nicht von frei kämpfen. Das ist leider so. Ja, dann geht's ja weiter. Ne? 86 kommt dann das nächste Werk.
Genau, das habe ich hier sogar auf dem Tisch liegen hier.
Da kommt aber schon ein ganz bewusster Schritt hinzu.
Genau, das ist Life's in the Balance. Das ist schon ein Album, das sehr übrigens auffällig ist, finde ich, bei vielen Alben, dass das nur so 6, 7, 8 Songs oft drauf sind bei Jackson Browne. Ganz erstaunlich, finde ich. Das ist ganz komisch. Aber sehr, sehr lange Songs.
Aber dafür sind sie lang.
Sie sind sehr lang. Ja, nee, die Platte ist schon voll. So ist das. Die Plattenseite sind schon voll. Das sind sehr explizit politische Songs,
genau.
Zumindest eine Handvoll davon.
I've been waiting for something to happen for a week or a month or a year, with the blood in the ink of the headlines and the sound of the crowd in my ear. You might ask what it takes to remember when you know that you've seen it before, where a government lies to a people and a country is drifting to war.
Er hat das mal erzählt, so begründet. Er hätte sich ein bisschen geärgert, dass Born in the USA von Bruce, seinem Freund Bruce, falsch interpretiert wurde. Dass eine Zeit lang sogar Ronald Reagan diesen Song für sich vereinnahmt hat nach dem Motto, oh, Born in the USA. Dabei ist der Song ja ein absolut kritischer Song über die Politik und das Leben in Amerika. Wurde aber von niemandem so wahrgenommen, sondern als USA-Hymne
gefeiert. Als patriotisches.
Ja, ja. Was ist ja patriotisch, aber auf der anderen Seite eigentlich. Ne? Und das hat ihn geärgert, hat er gedacht, ich muss jetzt auch mal was auch schreiben über das, was ich, wie ich denke, wie ich politisch denke. Und hat dann angefangen, Songs zu schreiben wie For America, Soldier of Plenty, über militärische Verwicklungen in der Welt, in denen Amerika immer eine Rolle hatte. Und besonders im Titelsong Lives in the Balance, da geht es eben um das Schicksal der Menschen in Nicaragua.
How the USA stands for freedom and we come to the aid of a friend. But who are the ones that we call our friends? These governments killing their own, or the people who find they can't take anymore, and they pick up a gun or a brick or a stone, and there are lives in the balance.
Und er ist, weil er auch ein gewissenhafter Mensch ist, er ist extra dahin geflogen, hat sich das angeschaut, hat sich informieren lassen, wie die Involvierung von Amerika, von USA.
Also das war die sogenannte Iran-Contra-Affäre Nicaragua, mit dem Putschversuch zusammenhängt.
Putschversuch, wie die USA da drin hängen und die Politik von der amerikanischen Regierung. Und das hat er nun angeprangert in diesem Text. Da ist natürlich dann weniger Poesie am Werke, sondern das sind klare Slogans, klare politische Aussagen. Und die eher wie ein anderer Song auf dem Album sind Black and White, also schwarz-weiß sind, also die klare Aussagen sind. Und das hat ihm natürlich auch nicht immer nur Freunde eingebracht, ne? Also das gab schon dann in Amerika viele Stimmen, die dann auch gesagt haben, ey, also muss er sich da nicht mal raushalten als Musiker? Aber dann ist wieder das alte Argument, ein Musiker muss auch sagen können, was er eigentlich denkt.
Aber ich finde zum Beispiel, For America ist ja dann wie ein Bekenntnis trotzdem,
ja,
eine unbedingte Loyalität zum eigenen Land.
Ja,
oder
und wie?
I pray for America, sagt er ja da drin.
Aber die Kritiker zum Beispiel, die also auch den Singer-Songwriter-Star der 70er mochten, die fanden das furchtbar. Also es gab selten so schlechte Kritiken für ein Jackson Browne-Album. statt 5 nur 2 Sterne und so weiter. Dabei so schlecht ist es eigentlich gar nicht. Es ist anders. Es hat zum Beispiel musikalisch andere Ebenen. Manchmal kommen Reggae-Rhythmen rein, Latino-Rhythmen rein, lateinamerikanische Instrumente. Wir haben gerade diese Whistle gehört bei Lives in a Balance. Und ja, das ist schon okay.
Aber David Lindley ist nicht dabei, glaube ich. Kann das
sein?
Nee,
der ist eben nicht dabei. Er ist auf 2 Stücken dabei. Aber er ist nicht mehr so der Standardausstatter praktisch der Musik, sondern er hat seine eigene Karriere mit seiner eigenen Band und taucht nur hin und da mal auf. Er ist auch nicht mehr in der Band gewesen, als ich ihn gesehen habe, Jackson 82 und dann auch später. Da war dann David Lindley nicht dabei, da war Danny Kortschmer mal dabei oder später Rick Vito waren die Gitarristen. War auch wunderbar, aber irgendwas fehlte dann doch. Ne? Aber das muss man schon sagen.
It was a ruby that she wore on a chain around her neck in the shape of a heart. In the shape of a heart. Was a time I won't forget, for the sorrow and regret. And the shape of a heart. And the shape of a heart.
In the Shape of a Heart, das ist ja aber ein Liebeslied.
Ich finde,
das ist ganz gelungen.
Ja, ganz gelungen ist milde gesagt. Das ist eigentlich das erste Lied. Und er hat gesagt, ich konnte nach 10 Jahren endlich darüber schreiben. Und er hat mir im Interview 1997 erzählt, da hatte er auf einem Best-of-Album auch diesen Song drauf. Da ging es also um den Tod seiner Frau. Das war der Song, der endlich mal dieses zum Thema gemacht hat. Und das mal. Der Song ist für sie, für Phyllis damals. Aber erst 10 Jahre nach ihrem Tod konnte ich drüber schreiben. Es gibt gewisse Verluste, über die man nicht so viele Worte verlieren kann. In Wirklichkeit erkundet der Song aber die Natur des Wortes Liebe. Insofern hast du recht. Verlust bleibt Verlust. Der Song wirkt auch, wenn man an zwei Menschen denkt, die versucht haben, zusammen zu sein und der eine geht eben mal weg. Es war eine Aufgabe, wenn jemand Selbstmord begeht, gibt er sein Leben auf, gibt die Menschen in seinem Leben auf und man kann sogar sagen, er tötet den Rest der Welt, weil er verabschiedet sich ja. Es ist ein bewusster oder unbewusster Schritt. Aber das war das erste Mal, dass er über diesen Song schreiben und auch reden konnte. Er hat das sonst nie gemacht. Und das war, also für mich ist das der Höhepunkt auf diesem Album. Also ein wirklich toller Song, der auch mal zum Nachdenken anregt. Bin ich auch mit selbst schuld gewesen? War diese Beziehung zu toxisch? Wo waren die Fehler? Also, großartiger Song.
Dieses Album war ein Erfolg, hast du gerade schon gesagt, glaube ich. Ne?
Aber es war nicht so,
bei den Kritikern.
Aber auch kommerziell, auch nur so im Medium-Bereich. Also
die Songs tauchen zum Teil aber auf, zum Beispiel in Filmen
oder
bei Miami Vice zum Beispiel laufen einige Songs von ihm.
Ja.
Und dadurch kriegt man ja auch, das hat ja Phil Collins beispielsweise auch erlebt, nochmal irgendwie auch ein, wird man einer neuen Generation natürlich nochmal bekannt oder zum ersten Mal bekannt oder bringt sich in Erinnerung. Er hat dann schon einfach auch immer noch irgendeine Rolle gespielt. Er war schon auch präsent. Ich finde, es nimmt ja doch ab bei dem Album danach, 1989, World in Motion. Das ist 3 Jahre später.
Ja,
das hat nicht geklappt irgendwie, finde ich persönlich.
Ist also wirklich langweilig, durchschnittlich. Der beste Song ist eigentlich einer, den er nicht selbst geschrieben hat, sondern Stephen Van Zandt, der Gitarrist von Bruce Springsteen, hatte diesen Song geschrieben, I Am a Patriot. Das ist eine Hymne, dass wir also auch die Links sind, die gegen die Politik protestieren, dass wir trotzdem Patrioten sind. Das ist der beste Song, als Reggae aufgenommen.
And the river opens for the righteous. 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 And the river opens for the righteous someday. On my mind, I said what I believe in my soul, ain't what I see with my eyes, and we can't turn our back this time. I am a patriot, and I love my country, because my country is all I
Und das ist schon ein bisschen bedenklich und traurig. Wieder politische Inhalte, während When the Stone Begins to Turn, also wenn sich der Stein mal endlich bewegt, ins Rollen kommt. World in Motion, die Welt ist in Bewegung. Also die Lyrik, die Poesie war weg. Also es war mehr so Beschäftigung mit politischen Themen. Ist ja vollkommen in Ordnung, aber er hat selbst gesagt später, ja, vielleicht habe ich durch diese politischen Alben in diesen 80er Jahren auch dafür gesorgt, dass ich eben nicht der überragende Hyperstar geworden bin, auch auf viel Geld wahrscheinlich verzichtet habe, war nicht clever genug, aber es ist mir egal. Jackson Browne war nie jemand, der unbedingt jetzt ganz scharf war auf groß, auf Ruhm, auf Glanz, auf Glamour.
Aber man hat das Gefühl, er hat die Fähigkeiten, eigentlich ein viel größerer Star zu werden.
Genau.
Weil er hat die Ausstrahlung, er hat die Songs, ja, er hat die musikalischen Fähigkeiten.
Genau.
Also das ist schon, er hätte es wirklich groß werden können, ganz groß werden
das
können.
Das wird ihm auch immer wieder, das wird er immer wieder gefragt und das, da sagt er schon, ja, aber ich wollte das ja nicht. Also ich finde vollkommen zufrieden damit und ich wollte das sagen, was ich sagen wollte, habe das getan und habe eben die Konsequenz auf mich genommen, eben nicht so der überragende Superstar zu werden. Denn tatsächlich ist ja sein Ruhm irgendwie, wenn man jetzt nur die Klatschspalten, den Glamour nimmt, hat er doch wirklich abgenommen. Und die Verkaufszahlen auch, bis dahin, dass irgendwann in den 90ern oder so, glaube ich, die Plattenfirma dann auch gesagt hat, nee, wir machen nicht weiter. Und er hat dann seine Platten danach auf einem eigenen Label, Inside Records, Recordings, veröffentlicht. Also das geht aber ganz vielen Künstlern so und die sind dann auch zufrieden damit, verdienen eigentlich auch genauso. Er ist immer auf Tour gewesen, hat immer Konzerte gemacht, er hat umso mehr Benefizkonzerte für politische und soziale Einrichtungen gemacht. Farm Aid, diese ganzen Dinge, die Konzerte, die es in Amerika gibt, um Geld für Organisationen zu finden, die wirklich sich um soziale und ökologische Dinge kümmern. Das hat er alles unterstützt, ohne Ende, zusammen auch oft mit Bonnie Raitt und anderen, auch mit Crosby, Stills, Nash, mit Graham Nash und so weiter. Aber es ist musikalisch eigentlich nicht gut gewesen. Und dann kam nun dazu, dass auch dass die Beziehung zu seiner Frau in die Brüche ging. Also das war so in den Jahren mit Daryl Hannah. Ja, was ich noch erzählen wollte, er wurde zwar jetzt auch wahrgenommen von der MTV-Generation, weil er nur Videos auch machte, das war schon ziemlich wichtig, aber die politischen Videos wurden ja nicht immer gespielt. Also wenn er da die amerikanische Politik kritisierte, die liefen die Videos nicht unbedingt, ne? Und die waren oft sehr, sehr deutlich. Und da immer wieder, ich hatte Interviews mit ihm, auch bei Lives in the Balance in der Zeit, hat er nur über Nicaragua geredet. Nichts anderes. Also nicht irgendwie, wer die Platte, wer da gespielt hat. Das war unwichtig für ihn. Also das war eher so Nebensache. Interessiert ihn nicht.
Okay, das ist für ihn dann wirklich nicht so richtig wichtig gewesen. Okay. Mhm.
Aber wie gesagt, persönlich ging da dann auch viel auf und ab, weil irgendwann kam raus, Anfang der 90er Jahre, dass diese Beziehung zu Daryl nicht ganz ehrlich war. Also diese Ehe, dass Daryl Hannah hatte eine lange Affäre mit John F. Kennedy Jr. und so weiter. Das kam dann irgendwann mal raus unter großen, es hieß auch, es hätte Handgreiflichkeiten gegeben und so weiter. Also auf einmal war Jackson in den Klatschspalten mit unangenehmen Dingen. Und das war also sicherlich eine sehr, sehr harte Zeit für ihn, ob das gerechtfertigt war, diese Vorwürfe oder nicht. Jedenfalls, die Ehe ging in die Brüche. Und es hat aber, wie es oft in der Kunst ist, ja, eine Wirkung. Das beste Album, das er eigentlich seit den 70ern gemacht hat, hat er über diese, das Zerbrechen dieser Ehe geschrieben. Das war das Album, das 93 dann rauskam, I'm Alive, ich lebe noch. Und allein das Cover ist ja schon großartig.
Also das Cover kommt aus dem Wasser raus. Ne?
Ja, genau.
Ist nicht so, er taucht genau. Wie beim Baden ist ja. Im Kopf zu sehen, wie er aus dem Wasser rausguckt.
Und ja. Das gesamte Album reflektiert, dokumentiert die Beziehung, die Trennung von dieser Frau, das Auf und Ab nach dem Motto, du hast mich belogen die ganze Zeit, auch wirklich harte Vorwürfe in wirklich poetischen Songs verpackt, aber auch wieder so Worte wie, ja, also wenn du willst, ich bin dann doch für dich da oder so. Also es gibt immer dieses Auf und Ab von Trennung, von Schmerz, von Trost, von Hoffnung oder ich biete dir doch Hilfe an. Also es sind großartige, tolle Songs. It's been a long time since I watched these lights alone. I look around my life tonight. I might have done something to keep you if I'd known how unhappy you had become. Well, I was dreaming of you with my heart in your hands, and I was following through with my beautiful plans. Yeah, I know I'm rolling down this canyon. Einer ist, heißt gleich, my problem is you. Also du bist hier das Problem. I have no problem telling right from wrong. Waiting for you. Fiction from what's true. Waiting for you. No problem telling the dream from the dawn. My problem is you. Waiting for you. Oder Everywhere I Go, überall, wo ich hingehe. Das ist zwar musikalisch ein lustiger Reggae, handelt aber davon, dass er überall, wo er geht, sieht er sie. Er sieht sie da und sieht, wie sie ihn belogen hat und so weiter. Diese Dinge. Oder Miles Away, Too Many Angels, Trennung, Lügen, Vorwürfe. There's an angel on a ribbon hanging from the armoire door. There's a cupid with his feet crossed on the birdcage by the door. There's a baby angel drummer, his eyes are open wide, and two more tiny cherubs on the mantel side by side. Too many angels have seen me crying. Too many heard you lie. Two of me, two of you. Also nach dem Motto, wir sind immer verschiedene Persönlichkeiten. Ich war aber einmal der normale oder aber auch der ehrliche Mensch. Du warst zweischneidig. Du warst einmal da für mich, aber auf der anderen Seite hast du mich belogen und betrogen. Also das heißt, die Schizophrenie dieser Beziehung hat dieser Song ausgedrückt. Two who have betrayed love and two who have been true. And together we went crashing through every bond and vow and faith. We knew me and the fool I'd been, and the two of you of the two of me. One always knew that I would always love you, whatever you might do.
and the more unfree and troubled you grew. I could feel the whole world splitting in two, trying to make the room for the two of you. So like a fragile little child, more than a little lost and wild, how the light would leave the sky when you cry and return again when you smile. The darkness I have inside. There were two of me and two of you.
Ich finde, er bekommt bei I'm Alive etwas hin, was er wirklich in den 70ern immer geschafft hat, und zwar eine Intensität der Produktion. Also man hat das Gefühl, die Instrumente greifen ineinander, man kriegt so eine Dichte, die ganz typisch ist für ihn in den 70er Jahren, auch viel mit handgemachterer Musik, glaube ich.
Ja.
Auf jeden Fall kriegt das wieder so eine Intensität, wo man sich so reinfallen lassen kann, was so ein typischer Jackson Brown, plus seine Stimme natürlich, wo man sich so reinfallen lassen kann.
Ja.
Das ist ganz irre, finde ich.
Ganz wunderbar, dieser Wechsel von diesen Synthi-lastigen und manchmal sehr elektronischen und kalten Mainstream-Musiker-Arrangements der 80er wieder zu einer wirklich akustischeren Version, aber auch wunderbaren elektrischen Gitarren und natürlichen Instrumenten. Vielleicht musikalisch auch beeinflusst von Leuten wie Sting, von Leuten, die also auch mal ihre Musik verwandelt haben oder neue Elemente, wieder alte Elemente aufgesaugt haben, Singer-Songwriter. Also das kann auch eine Rolle spielen, auch Springsteen immer wieder. Dieser Weg zurück zu einer Musik, die wirklich wahre Empfindungen ausdrückt. Der Kontakt zu diesen Leuten war ja auch immer da. Also Jackson Brown war beim Madela-Konzert 1988, hing sehr zusammen mit diesen ganzen Leuten, Sting oder Bonnie Raitt sowieso und den anderen. Und er war nicht beim Live Aid, nein, da war er nicht dabei, aber er war jedenfalls bei diesen anderen Anlässen dabei, auch beim Welcome-Konzert für Mandela.
Auf jeden Fall ist der Kontakt auch zu dieser Musikszene ja gebrochen, offenbar.
Auf jeden Fall war er da voll drin, und das war wirklich auch jetzt von der Kritik hoch gefeiert, sein Comeback-Album, dieses I'm Alive, also ist schwer zu empfehlen als ganzes Werk, man kann kaum einen Song dabei rausnehmen, und für dieses Konzert kam er nun auch nach Deutschland zur Premiere. Also eine ganz besondere Ehre. Er sagte, er wollte dieses Konzert, dieses Album aufführen, und er spielte es in der Musikhalle, jetzt Leishalle in Hamburg hier, und fangen gleich an mit I'm Alive. Mit diesem
Du hast
Stück.
Ihn aber angesagt, ne?
Ja, ich weiß
ja.
Du das noch.
Ja, da war ich, war in einem Konzert.
Also ich durfte, es gibt in der Hamburger Musikhalle gibt es oben eine Loge, wo man mit so einem Fenster, da saß wohl früher auch jemand, der die Konzerte wurden im Radio übertragen, und der Reporter oder der Moderator saß dann da oben in diesem kleinen, das war ein kleines Studio mit einem Fenster, du guckst direkt auf die Bühne, also nicht vor der Bühne, sondern auf der Bühne. Und da saß ich dann, und das wurden, die ersten drei Songs wurden live auf NDR2 übertragen. Also das waren Zeiten, du. Und ich konnte das live hier präsentieren, und das gesamte Konzert wurde dann mitgeschnitten mit unseren Ü-Wagen, und dann ging es in ein kommerzielles Studio, das von früher Otto gehörte, das Gaga-Studio in Eidelstedt, und da wurde nachgemischt. Und zwei Tage lang saß Jackson mit dem Toningenieur im Studio und ging durch jedes Stück und hat Solis rausgenommen, gekürzt, hat gesagt, oh nee, da gefällt mir die Stimme nicht, und hat dann Zeilen ausgetauscht, und nicht nur Zeilen, manchmal sogar Silben. Er hat gesagt, von, sagen wir mal, Doktor hat er das den ersten Teil hat er dann nochmal gesungen, das wurde dann rein editiert mit Scheren, damals war es noch nicht digital, sondern ich weiß noch genau, wie man, die saßen da mit Scheren und schnippelten einzelne Worte auf dieses Mehrspurband. Ich habe gestaunt, das war unfassbar, und so akribisch und auch perfektionistisch, ehrlich gesagt. Wen stört eine falsche Silbe bei einem Live-Konzert?
Ja,
was soll das? Und da habe ich gedacht, Mann, der ist ja kompliziert. Vielleicht ist er ja immer so. Und deswegen auch manchmal diese persönlichen menschlichen Probleme mit Leuten, wenn er zu exakt genau und manchmal schon penibel ist. Also außergewöhnlich, aber wir verbrachten viel Zeit dann auch da im Studio zusammen. Also es war eine sehr, 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 sehr harmonische Beschäftigung.
Aber du musst ihn ja doch auch durchaus ein bisschen besser kennengelernt haben. Ja. Du hast ihn ja wiederholt interviewt, wie du schon erzählt hast. Ist es dann so, dass er gewusst hat, ach, da ist Peter Orban wieder, mit dem kenne ich schon irgendwie das ist schon so.
Das ist schon so, natürlich jetzt, wenn man ihn dran, da hatte ich ihn schon dreimal interviewt, da kennt man ihn natürlich durch diese Tage sowieso und er, natürlich, man kennt sich dann. Er war hier zum Beispiel in Hamburg auch mit einer Frau. Ich weiß noch, ich habe zu Hause ein Foto, es ist auch, glaube ich, in meinem Buch abgedruckt, wo ich stehe, ein Glas in der Hand, Jackson und eine Frau. Und ich wusste immer nicht, wer diese Frau war. Jetzt bei der Recherche zu diesem Podcast stelle ich fest, dass er mit dieser Frau seit damals zusammen ist. Diane Cohen, eine Künstlerin, die in Kalifornien lebt, die ist immer noch seine Partnerin, nicht verheiratet. Und sie ist eine Künstlerin, die mit Plastiktaschen Kunst gemacht hat. Und dann irgendwann drauf gekommen ist, Plastik? Und hat gemerkt, wie sehr Plastik die Welt zerstört. Und sie hat mit Jackson Brown zusammen die Plastic Pollution Coalition gegründet. Eine Organisation, die sich darum kümmert, den Plastik aus den Weltmeeren rauszukriegen. Plastikmüll. Mhm. Und darum kümmern sich die beiden. Das ist eigentlich so ihre Hauptaktivitäten. Könnten wir auch zum Ende erzählen, aber können wir auch jetzt mal kurz erwähnen. Ja, diese Frau war jedenfalls auch hier. Und insofern, aber er war trotzdem ständig im Studio. Also so fleißig, so engagiert, wunderbar, wirklich. Also das ist ja auch selten, dass Musiker sich mit ihrem Produkt so identifizieren und so dran arbeiten. Viele nehmen was auf, sagen so, okay, fertig, egal, vergessen. Nee, der hat sich immer noch drum gekümmert. Es war ihm wichtig, dass das perfekt war.
Er kann das Niveau dann, ich möchte mal vorsichtig sagen, nicht halten mit den Alben, die danach kommen. Looking East, es kommt 3 Jahre später raus, 1996.
Leider nicht, nein.
Nicht so stark, ist auch ja gar nicht so schlimm, wenn mal jemand nicht... So
ja, da gibt es nur einen guten Song, The Barricades of Heaven. Da geht es also um die Viertel in Los Angeles und anderswo, wo arme Leute leben. Also auch ein sozial engagierter Song. Burning down. I was 16 and on my own. No, I couldn't tell you what the hell those brakes were for. I was just trying to hear my song. Stretch of road running to LA. Pages turning, pages wheeling in his moment. Straight into the night of us with love. Gotta bring your own redemption when you call. Aber Looking East war auch, hatte auch nichts mit dem Osten zu tun und mit Moskau oder so, sondern dass man am Meer steht und in Kalifornien guckt man ja dann nach Westen, wenn man den Sonnenuntergang sieht. Und er guckt aber nach Osten und da kommt dann bläst der Wind ihm ins Gesicht. Also es handelt von Problemen, Schwierigkeiten, von diesen Dingen.
2002 kommt das nächste Album, also die Jahre vergehen, es dauert immer ein bisschen länger, bis immer neue Alben kommen, das heißt The Naked Ride Home 2002.
Ja.
Ja, also.
Ist es auch eher durchschnittlich, aber immer noch bei Elektra, insofern war er noch bis 2002 dabei. Davor war 97 ein Best-of-Album The Next Voice You Hear erschienen, dafür habe ich ihn in Barcelona besucht, er lebte mittlerweile in Barcelona, er hatte da eine Wohnung in Gracia, das ist das Viertel, wo die Sagrada Familia steht, das also angesagte Viertel in, und er liebte einfach Barcelona.
Für mehrere Jahre
hatte er da gelebt. Und er hat dann später auch durchgehend da gelebt, aber damals hatte er nur eine Wohnung und hat dann sporadisch da gelebt und da habe ich ihn da interviewt. Und ja, da hat er dann auch von einem Song erzählt, der auf diesem Album ist, The Rebel Jesus. Also ein älterer Song, den er dann aufgenommen hatte für das Album extra über Jesus, der ja ein Rebell war, lange Haare hatte und ermordet wurde. Also insofern war Jesus also auch eine politische Figur. Das war der Hintergrund dieses Songs. Und auf diesem neuen Album The Naked Ride Home 2002, da gibt's auch wieder Themen wie Politik, also Casino Nation, ein Lied über die Waffenpolitik der USA, intern oder auch nach außen hin, verbunden mit dem Glücksspiel, also mit Mafia, also das amerikanische Thema. Und dann also auch eine Hymne für Opfer. Don't you want to be there? Willst du nicht auch da sein, wo es den Menschen schlecht geht? Also da waren wirklich schon, sagen wir mal, sehr, sehr philanthropische und engagierte Worte dabei. The streets are filled with laughter and light and the music of the season and the merchants' windows are all bright with the faces of the children. And the families hurrying to their homes as the sky darkens and freezes. We'll be gathering around their hearths and tables, giving thanks for God's graces and the birth of the rebel Jesus.
2004 wird er, wir hatten das schon einmal erwähnt, bekommt er die Ehrung, kommt in die Rock'n'Roll Hall of Fame. Bruce Springsteen hält die Laudatio, lange schon sind sie befreundet. Ja, und das ist eine besondere Ehre, weil Bruce Springsteen natürlich der viel größere Star gewesen ist und eigentlich immer,
also in spätestens. Aber die beiden waren eben befreundet, haben sich auch gegenseitig befruchtet. Und ehrlich gesagt, hat Jackson Browne gesagt, niemand hat mal was Passenderes, Besseres, Treffendes über mich und meine Musik gesagt als Springsteen in dieser Rede, die er 2004 gehalten hat. Und ich will mal ein paar zusammenfassende Worte dazu sagen. Erstens hat er ganz lustig gesagt, ich habe am Anfang gemerkt, warum sind bei Jackson Browne in seinen Konzerten immer hauptsächlich Frauen und gut aussehende Frauen, während wir mit der E Street Band immer nur Männer ziehen, die auch nicht so gut aussehen. Und dann haben natürlich alle Leute gelacht und dann hat er gesagt, ja, was die Menschen wohl angezogen hat an Jackson Browne, besonders die Frauen, die gedacht haben, endlich schreibt mal hier ein Mann darüber, der weiß, was Frauen über Liebe denken. Das hat anscheinend in seinen Texten und seinen Songs Jackson Browne ausgedrückt und er hat dann die Arbeit von Browne erklärt. So, also eine konzentrierte emotionale Power, eine Kraft hat er in jeder Zeile seiner großartigen Songs. Das perfekte Handwerk, das er hat, das aber gleichzeitig zusammen eben da ist, wie eine unfassbare Tiefe der Seele. Also diese Mischung aus perfekten Songschreiben, also Handwerk, mit emotionaler Größe. Und das, sagt er, diese Qualitäten machen Browne und machen Jackson zu einer der großen Stimmen Amerikas. Und das sind seine klassischen Alben, wie zum Beispiel Late for the Sky. Und er hat dann in der Rede gesagt, es gibt kein anderes Album, das den Zusammenbruch des Paradieses so gut beschreibt, den Nachbrenner der 60er Jahre, den Zusammenbruch, die Enttäuschung, die vergebenen Möglichkeiten. Kein Album macht das besser als Late for the Sky. Und dazu hat Jackson gesagt, ja, er hat ja so recht. Und in der Tat, Springsteens große Worte. Also hätte uns den Podcast sparen können.
Ja, war schade drum gewesen. Ja. Aber ich finde, das ist in der Tat diese große Wertschätzung, die zeigt sich dann in vielen anderen Dingen, die danach stattfinden. Er ist ganz oft Gast bei anderen Leuten oder nimmt Songs von ihnen auf einmal. Er nimmt eine in dieser Kooperation Ray Davis in seiner, das heißt glaube ich See My Friends, nimmt er Waterloo Sunset mit ihm auf. Ganz wunderbar gelungen.
Es gibt auch ein Album, wo andere Künstler seine Songs aufgenommen haben. Das ist auch eine große Ehrerbietung.
Dirty old river, must you keep rolling, flowing into the night. People so busy, make me feel dizzy, taxi lights shine so bright. And I don't need no friends, need no friends, as long as I gaze on Waterloo sunset, I'm in paradise. Every day I look at the world from my window. Chilly, chilly is the evening time. Waterloo sunset's fine.
So, er ist einer der angesehensten Songschreiber einfach, die in der Popgeschichte existieren. Und er ist aber auch dann auf Folgendes gekommen. Er ist zu seinen Wurzeln zurückgegangen. Er hat akustische Konzerte gegeben, alleine. 2000 hat er schon in den 90er Jahren angefangen. Er war auch in Hamburg hier, hat alleine gesungen, ich glaube in der Musikhalle, Alone Acoustic. Und er, ja, genau, großartig. Ich war nicht da, dummerweise. Es soll in Ende der 90er. Er war überhaupt sehr oft in Hamburg, insgesamt 11 Mal. 6 Konzerte alleine im Stadtpark, in der Freilichtbühne. Also er war ständig hier und eben auch einmal im Duett auch mit Lindley wieder oder eben akustisch alleine. Und er hat das aufgenommen. Es gibt 2 großartige Alben, Solo Acoustic, Volume 1 und 2. Und da erzählt er großartige Geschichten, wie die Songs entstanden sind, was da zu erzählen ist. Also eigentlich sind die Geschichten manchmal besser noch als die Songs.
Ja, aber und da zeigt sich auch, was für ein Humor er hat.
Ja,
ganz
sehr großartig,
lustig, muss ich auch sagen.
Looking through some photographs I found inside a drawer, I was taken by a photograph of you. There were one or two I know that you would have liked a little more, but they didn't show your spirit quite as true. You were turning round to see who was behind you, and I took your childish laughter by surprise. And at the moment that my camera happened to find you, there was just a trace of sorrow in your eyes.
Und dann ist die Zeit auch voll von Engagement für die Demokratische Partei, für John Kerry. Und dann nimmt er aber auch wieder ein Album auf, Time the Conqueror heißt das, erscheint dann 2008. Auch schlechte Kritiken, ist auch nicht so toll. Da geht's dann um das bisschen das Thema, das dann ältere Songschreiber dann auch bekommen, über die Zeit,
also
die dahin
Vergänglichkeit,
läuft,
ja.
Die Vergänglichkeit.
Ja, Time the Conqueror
aber,
eben.
Ne? Eben, ja. Time the Conqueror.
Time in my mind, the past of least resistance, the future almost blind, both in need of assistance, in my mind, the question, the sunrise or sunrise. In my mind, I'm certain, nothing's certain yet. With every grain of sand casting its own shadow, and every ray of the sun flashing on the sea. May he hold time.
aber auch politische Inhalte wie zum Beispiel Drums of War, das war die Zeit von Bush, ja, die Kriegstrommeln, der zweite Irakkrieg wurde hier schwer kritisiert, oder das fehlende Involvement von Bush beim Katrina, bei der Katastrophe, der Hurricane-Katastrophe und der Flutkatastrophe in New Orleans. Where were you, heißt der Song. Wo warst du denn, George W.? Warst nicht da, als wir dich brauchten. Also solche Sachen spielen immer noch eine große Rolle für ihn und machte dann aber lange keine neuen Alben mehr. Er veröffentlichte ein Album mit David Lindley, das er in Spanien aufgenommen hat.
Wunderbares Live-Album.
Ein wunderbares, mit spanischen Instrumenten und ein grandioses Live-Album.
Und vielen Gästen auch.
Ja,
auch
dann, 2010 war das.
Ja. The sheep's in the meadow, the cow's in the corn. Now is the time for a child to be born. He'll laugh at the moon and he'll cry for the sun. And if it's a boy, he'll carry a gun, sang the crow on the cradle. And if it should be that this baby's a girl, never you mind if her hair doesn't curl. The rings on her fingers and bells on her toes, and a bomber above her wherever she goes, sang the crow on the cradle.
Und aber ein neues Album kam dann tatsächlich erst 2014, ne? Genau, Standing in the Breach. So lange ist es hin.
Genau, und da gibt's, ich finde, dann, also ich weiß auch nicht, wie du das betrachtest, aber auch bei diesen Alben, Time the Conqueror oder dann dieses oder das letzte Album, über das wir auch noch sprechen müssen.
Ja.
Ich freue mich, wenn ich einen schönen Song finde. Das sind so drei oder vier oder fünf Songs, ein bisschen Geschmackssache, sowas ja auch immer. Aber ich finde schon, dass er dieses Niveau, was er hatte, immer noch mal kriegt. Und einige Songs ganz toll sind. Und man denkt immer, ach, wie schön, da ist er wieder sozusagen.
Genau, Standing in the Breach, der Titelsong, ist einfach toll. Also er handelt einfach vom Pessimismus, von Angst um die Welt. Ich stehe auf dem Riss. Breach ist so, wenn es ein Erdbeben gibt, da gibt es ja so eine Kante, so eine Abrisskante. So. Well, the earth may tremble and our foundations crack. We will all assemble. We will build them back and rush to save the lives remaining still within our reach and try to put our world together, standing in the breach. So many live in poverty while others live as kings. Though some may find peace in the acceptance of all that living brings, but I will never understand however they've prepared how one life may be struck down. Oder ein alter Song, The Birds of St. Mark's, den hat er als 17-Jähriger geschrieben.
Ganz toll.
Den hat er jetzt hier aufgenommen auf ein Album. Wunderbarer Song. Oh, how sad they sound the songs the queen must sing of dying. The prisoner upon her throne, the melancholy sign. If she could see her mirror now, would be free of those who bow and scrape the ground beneath her feet. Silently she walks among her dying midnight roses and watches as each moment goes that never really knows us. And so it seems she doesn't care if she has dreams of no one there within the shadows of her room. It all
to fly behind her castle walls. And I'm weary of the nights I've seen inside these empty halls.
Auch auf diesem Album sind immer wieder großartige Dinge, die ein Genuss sind. Dann gibt's ein Album, das jetzt 21 erst erschienen ja. ist. So lange hat's dann auch wieder gedauert. Also ehrlich gesagt, manchmal hat man den Eindruck, er hat dann einfach auch, es ist ja auch verständlich, wenn man so viele große Sachen geschrieben hat, dann fehlt dann irgendwann auch mal, glaube ich, die Energie oder der Ehrgeiz.
Ich glaube, er hat keine Lust. Ich nee. Muss das echt sagen. Ich glaube,
er macht genießt lieber was anderes. Das Leben. Er macht was anderes. Er kümmert sich um seine Pollution, seine Plastik-Pollution-Organisation oder geht surfen. Auch seine Frau, auch seine Diane ist eine Surferin. Und er ist ein leidenschaftlicher Surfer. Da gibt es Fotos, wo er mit Profisurfers in der Welle steht und so. Und er ist in einem Alter von, er ist ja auch jetzt 75, er ist, glaube ich, immer noch relativ fit. Und er macht das, hat das auch noch mit 70 gemacht und er geht einfach aufs Brett und verbringt seine Zeit so, schreibt dann aber auch wieder neue Songs und ich finde dieses Album Downhill from Everywhere außergewöhnlich gut, wirklich.
Absolut.
Downhill from the mall, downhill from the factory farm and the hospital. Downhill from the border wall, downhill from the high school, downhill from the gym. Downhill from the church and the stadium. Downhill from the baby's room. Downhill from the office. Downhill from the bar. Downhill from the theme park and the family car.
Downhill from Everywhere, der Song ist auch schön, finde ich, aber A Song for Barcelona hat mir besonders gut gefallen.
Ja, das ist eben eine Ode an Barcelona, an seine Wahlheimat.
I think I must have lost my way a long, long time ago. Somewhere in the distance between love and business. That far to go to find my pleasure though. Lovers like islands in an archipelago, set in a sea of time. Love is a place you find where when two people rhyme, they begin to grow, learning the other 99 words for snow. This is a song for Barcelona, city of gravity and light, city that gave me back my fire and restored my appetite.
Oder ein Lied über den Tod, A Little Soon to Say, nach dem Motto, was wird bleiben und was wird sein? Ja, ein bisschen früh darüber zu reden, aber man kann schon drüber reden. Oder Downhill from Everywhere ist also typisch, ne? Geht ja alles den Bach runter. Oder auch ein positives Lied wie My Cleveland Heart. Also ich werde endlich mal wieder ganz normal mich wie Ohio mich fühlen. Also nicht wie Kalifornien, sondern einfach ganz normal.
Somebody else's eyes to see me the way I
Und das war ein schönes, starkes Album, wirklich. In einem Alter, da war er ja auch schon 73, als das rauskam. Also man kann nicht sagen, dass nun also die Sache verloren wäre. Nein, er ist jemand. Und ich weiß aber nicht, ob wir nochmal ein neues Album erleben. Das kann ich nicht beurteilen.
Und würdest du denken, er kommt nochmal auf Tournee? Weil das ist ja etwas, wo die Konzerte haben einen guten Ruf. Ich kann das auch sagen, du hast wahrscheinlich noch viel mehr gesehen als ich. Ja. Aber ich habe das sind wunderbare Konzerte. Und nicht nur, weil man immer denkt, ah, jetzt kommt der und der alte Song, sondern weil er auch schafft, eine tolle Ansprache, eine schöne Atmosphäre zu kreieren.
Es macht viel Spaß. Es könnte wirklich sein. Ich weiß aber nicht, ob er wirklich die Mühe sich machen will, also wieder mal so eine riesige Tournee zu machen. Aber er hat das letzte Mal, glaube ich, 2016 hier im Stadtpark gespielt. Das ist auch schon länger her. Also insofern könnte das auch mal wieder sein. Vielleicht gibt es ja noch mal wieder ein Best-of-Album oder sowas, dass man das Werk wirklich ehren kann. Aber er ist wirklich jemand, der auf riesiges, wir haben das ja schon als Thema gehabt, auf ein Leben als riesiger Star verzichtet hat, weil es ihm einfach nicht wichtig war. Also im Vergleich zu anderen Leuten wie Bruce Springsteen, Dylan, James Taylor, Joni Mitchell, ist er ja eher in der zweiten Reihe eigentlich. Er ist ja eigentlich genauso groß, das muss man ja wirklich sagen. Aber er ist auch nie jemand gewesen, der nach offen nach vorne gegangen ist. Er war immer ein bisschen verschlossen. Er hasste Publicity. Dieses ganze Publicity-Theater ging ihm furchtbar auf die Nerven. Und das musst du schon mitmachen, wenn du riesigen Erfolg haben willst. Ne? Aber ist nun deswegen sein Erbe weniger? Ich weiß es nicht, aber es ist auch schwer zugänglich. Auf seiner Website sieht man nicht die Texte seiner Songs. Es gibt ich möchte gern ein Lyrikband, ein Poesieband von ihm, wo seine Songtexte sind und seine Gedichte. Gibt's die überhaupt? Er hatte kein Buch, keine Biografie geschrieben. Also er hat für sein Erbe, seinen Ruhm, Nachruhm eigentlich nicht so viel getan. Aber mein Gott, er wollte es vielleicht nicht. Dann ist es auch nicht schlimm.
Ich denke auch, er wird das nicht gewollt haben. Wir haben es ein bisschen übernommen hier, Peter, heute, auf ihn hinzuweisen. Das war der zweite Teil Urban Pop Musik Talk mit dir, mit Peter Urban zu Jackson Browne. Wir hatten, wie gesagt, einen ersten Teil, wo wir vor allem über die 60er und 70er Jahre gesprochen haben.
Alles abrufbar in der ARD Audiothek. Ihr wisst ja, wo ihr das findet. Das ist ja das Schöne, dass ihr immer die alten Folgen auch gerne hört. Das freut uns auch.
Das freut uns sehr und ich danke dir sehr für heute, Peter.
Danke, Uke.
Everybody I talk to is ready to leave with the light of the morning. I've seen the end coming down long enough to believe they've heard their last warning. Standing alone, each has his own ticket in his hand. And as the evening descends, I sit thinking about every man. Seem like I've always been looking for some other place to get it together. Where with a few of my friends I could give up the race, maybe find something better. But all my fine dreams were thought out schemes to gain the motherland. Have all eventually come down to waiting for every man. Waiting here for every man. Make it on your own if you think you can. If you see somewhere to go, I understand. Waiting here for every man. Don't ask me if you'll show. I don't know. Thank you. can give them the answers and lead them back to that place in the warmth of the sun where sweet childhood still dances. But who'll come along and hold out that strong but gentle father's hand? Long ago I heard someone say something about every man waiting here for every man. Make it on your own, make it if you think you can. If you see somewhere to go, I understand. I'm not trying to tell you that I've seen the plan. Turn and walk away if you think I am. But don't think too badly of one who's left holding sand. He's just another dreamer, dreaming about every man.
Wenn dein Leben einen Soundtrack hätte, wie würde der klingen? Wäre da Magie? Eine versteckte Botschaft? Oder vielleicht einfach Abenteuerlust? Ein Score, das ist die Musik, die extra für einen Film komponiert wird. Ja, und diese Melodien, die begleiten uns alle, seit Jahren, durch gute Zeiten oder auch schlechte. Aber warum bedeuten sie uns so viel? Warum löst Filmmusik so starke Gefühle aus? Und mit welchen psychologischen Tricks arbeiten Komponisten? In Scoresnacks erwecken wir die größten Szenen der Filmgeschichte zum Leben und nehmen sie musikalisch auseinander. Das Beste aber ist, du kannst mir deinen Lieblingsfilm oder deine Lieblingsfilmmusik einfach schicken und erfahren, warum gerade dieser Score dir nicht mehr aus dem Kopf geht. Ich bin Malte, der Host von Scoresnacks, die Musik deiner Lieblingsfilme. Jeden Freitag in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.